Und wir werden uns heute einmal mehr mit dem Kreuz beschäftigen. Und so habe ich in Vorbereitung auf die Predigt einen Text gewählt aus 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, die Verse, ich beginne mit 17 bis einschließlich 31. Und Paulus schreibt den Korinthern: Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
Und genau so um dieses Thema: Ich will dich sehen und ich will dich kennen, Herr, wie du wirklich bist. Das ist das, was wir heute Morgen betrachten wollen. Wir haben uns ja vorgenommen, oder ich habe mir vorgenommen, bis Ostern immer wieder über das Kreuz zu sprechen, über Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte Gottes mit dieser Welt, mit uns und mit den Menschen. Der Apostel Paulus hatte dieses Thema quasi als Generalthema über allen Themen, die er der Gemeinde gesagt hat, das Kreuz. Und er sagt mal an einer Stelle: Wenn ich das Kreuz nicht predigen würde, warum verfolgen mich dann? Dann würden mich die Menschen nicht verfolgen. Und ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Das letzte Mal war es nicht ganz so anstrengend. Da haben wir hier darüber nachgedacht, dass Jesus Christus zur Sühnung unserer Sünden gestorben ist. Das ist so die erste Stufe. Es ist eine wunderbare Botschaft von unserem Herrn und Heiland. Es ist jemand da, der deine Schuld bezahlt hat. Wenn jemand 500.000 Euro Schulden hat, vielleicht auch Steuerschulden, und irgendein anderer würde sie bezahlen, dann wäre das eine wunderbare Nachricht. Ich glaube, der Uli Hoeneß wäre glücklich, wenn ein anderer 3,5 Jahre für ihn ins Gefängnis ging. Und genau das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ewige Gefängnis, das Gefängnis in der Verdammnis, das hat Jesus Christus für uns bezahlt. Eine wunderbare Botschaft. Also diese Botschaft ist nur für den hart, der meint, ich bin doch alleine gut vor Gott. Aber sonst ist gegen diese Art von Botschaft doch wenig zu sagen. Und es gibt viele Menschen, die sagen: Halleluja, Gelobt sei Gott, ich nehme den Opfertod Jesu für meine Sünden an und ich bin jetzt frei von meiner Schuld Gott gegenüber. Und das ist auch richtig so. Das haben wir das letzte Mal betrachtet, wie notwendig das war. Aber es gibt noch mehr. Und hier wird es dann schwierig für die allermeisten Menschen und so war es auch schwierig für mich. Und über dieses Thema möchte ich heute Morgen dennoch mutig reden, auch wenn der eine oder andere vielleicht daran ein Ärgernis nimmt, weil Paulus ja bezeugt, sie verfolgen mich, die Juden verfolgen mich genau deswegen. Und ich wünsche mir so, dass wir begreifen, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott uns frei machen möchte. Ich möchte heute darüber mit euch nachdenken, dass Christus ja am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um die Sünde zu besiegen, die Abschaffung der Sünde herbeizuführen. Ich möchte eine Bibelstelle nennen. Siehe, das ist Gottes Lamm, welcher die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 19. Denn den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 1. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Römer 14, 23. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. 1. Johannes 3, Vers 4. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. 1. Johannes 5, Vers 17. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Römer 7, Vers 20. Und als letzte Stelle, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Haben wir etwas gemerkt? Ich sprach nicht von Sünden, sondern von der Sünde. Aber was ist denn die Sünde, für die Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, damit wir frei werden? Denn die Sünde führt zum Tod. Also ein ernstes Thema, für das der Paulus geprügelt wurde und wo die Menschen heute noch die Botschaft des Apostel Paulus, den er im Namen des Herrn weitergibt, einfach ablehnt. An der Frucht wird der Baum erkannt. Darum ist es auch für den Menschen leichter, seine falschen Handlungen einzusehen und sie als Sünden zu erkennen. Das heißt, ich rede über einen schlecht und dann schlägt mir mein Gewissen und dann ist mir klar, das war nicht in Ordnung, das war Sünde. Herr, vergib mir, dass ich über den anderen schlecht geredet habe. Gut, wenn das Gewissen so geschärft ist. Wunderbar. Oder ich habe gestohlen. Steuerbetrogen, zu schnell Auto gefahren. Das wird ja, wenn man erwischt wird, schnell bestraft. Sünden auch bei Gott. Denn die Schrift sagt ja, wir sollen dem Staat untertan sein und dem Staat geben, was dem Staat ist. Aber gerade die Sünden gegenüber dem Bruder, gegen der Schwester, ist in der Gemeinde Gottes ganz oft noch präsent und dafür bitten wir um Vergebung. Und die können wir auch erkennen. Aber die Ursache dieser Sünden, nämlich die Sünde selbst, als das in uns wohnende Böse, wird von uns ganz oft oder andersrum gesagt nur selten auch wirklich erkannt. Und das ist schon harter Tobak, was die Schrift hier sagt. Ich habe eben nichts anderes gesagt wie, ich bin böse und du bist böse. Auch wenn du gerettetes Kind Gottes bist. Vielleicht ist der eine oder andere da, dem es jetzt gerade innerlich hochkommt. Gut. Denn wir wollen genau darüber nachdenken. Alle Übertretungen, Fehlentwicklung, Vergehen und so weiter kommen aus dieser Wurzel der Sünde. Und wie das Unkraut auf dem Feld immer wieder erscheint, auch wenn man es 100-mal abmäht, kommt dieses Böse immer wieder hervor, weil ja durch das Mähen die Wurzel im Boden nicht beseitigt wird. Ich sehe heute schon Lilly wieder mit dem Rasenmäher durch die Gegend rennen. Das Gras kommt auch immer wieder, weil die Wurzel da ist. Das ist aber gewollt. Aber das Unkraut kommt halt auch, weil die Wurzel des Unkrautes noch tiefer wie der gute Rasen im Boden steckt. Und so ist das auch in unserem Leben. Es kommt die Sünden immer wieder, weil die Wurzel nicht beseitigt wird. Und über diese Wurzel möchte ich reden, dass wir diese Wurzel erkennen, dass diese Wurzel beseitigt ist, dass wir frei werden von dieser Wurzel. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Für nicht weniger. Und weil die Wurzel nicht entfernt ist, darum sind auch alle Versuche des Menschen, sich moralisch mal wieder aufzumöbeln, nichts als Selbstbetrug und Täuschung gegenüber anderen. Und das gibt es auch in der Gemeinde. Wir rabbeln uns dann auf, wenn die Predigt wieder mal streng war, und nehmen uns vor, jetzt versuchen wir wieder mal nicht zu sündigen. Und wenn wir ehrlich sind, gehen wir hier raus und der erste Gedanke war schon böse. Wo kommt das her? Wie kann ich frei werden von dieser Bindung? Menschen tun oft so, als ob alles in Ordnung war. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, da hat mir jemand, der lange im Glauben ist, gesagt, ich bin so leer innerlich, so fürchterlich leer. Und ich konnte diesem Menschen sagen, das ist gut so. Du merkst, es fehlt dir etwas. Fehlt dir auch etwas? Wir können uns noch so sehr mühen, leider verschwindet mit der Beseitigung der Symptome die Ursache nicht. Der Herr vergibt und alles, was wir sagen, Herr, vergib mir, und wir meinen es ernst, ist vergeben. Aber die Schrift sagt auch, aus den Herzen kommen arge Gedanken. Und das Menschenherz ist tiefgründig. Wer mag es erkennen? Dem Menschen fällt diese Selbsterkenntnis wirklich sehr, sehr schwer. Ich will doch das Gute tun. Ich möchte doch keine bösen Gedanken haben. Und dann ärgern wir uns über einen und da sind die bösen Gedanken wieder da. Und wenn wir ehrlich sind, sind es teilweise Mordgedanken. Wer seinem Bruder sagt, du Narr, der ist ein Mörder. Und Jesus sagt, selbst der Gedanke ist wie die Tat vor Gott. Wer wäre da unschuldig und wie werde ich das los? Wie werde ich davon frei? Es ist Gnade Gottes, wenn uns der Geist aufschließen darf, was in uns wirklich ist. Denn wir kennen das Wort aus Sprüche 16, Vers 2. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Ich kann es mal aufs heutige Deutsch auch ein Stück übersetzen. Ich finde immer ein Argument und immer eine Ausrede, warum ich gerade so bin, wie ich bin. Heute ist es sehr modern. Andere sind schuld. Meine Kindheit ist schuld. Mein Umfeld ist schuld. Der große Irrtum des Kommunismus. Der Mensch ist gut, die Umwelt ist schlecht. Veränder du die Umwelt, dann veränderst du den Menschen. Die Bibel sagt es genau andersrum. Der Mensch muss sich verändern und alles andere um ihn herum wird sich verändern. Deswegen kann eigentlich jemand, der Gott kennt, kein guter Kommunist sein oder umgedreht. Weil das diametral gegeneinander steht, diese Aussagen. Obwohl beide ja das Gute wollen, nämlich, dass dem Mensch es besser geht, aber auf völlig verschiedenen Ebenen. Und Gott prüft die Geister, das heißt auch unsere Geister, die in uns sind, dass unsere Gedanken, das, wo es herkommt, und er weiß. Und das Urteil der Schrift ist böse. Da ist nicht einer, der Gutes tut, und auch nicht einer. Machen wir einmal die Probe. Ich lade euch ein, das nicht nur als Predigttext zu verstehen, sondern einfach mal so als Check, was ich sage, wir erkennen uns so schwer selbst. Versuchen wir uns einmal das eigene Gesicht vorzustellen. Jetzt, wie siehst du aus? Und jetzt versuchen wir mal, uns das Gesicht des Nachbarn, den wir eben ja begrüßt haben, vorzustellen. Und ich bin sicher, dass die Steffi ihr das Gesicht von der Ensi sich viel besser vorstellen kann wie ihr eigenes. Das geht mir genauso. Wenn ich versuchen wollte, mich mir vorzustellen, obwohl ich heute Morgen vorm Spiegel stand und mich rasiert habe, es ist viel schwerer, die Selbsterkenntnis wie die des anderen zu erkennen. Das ist so. Die Bibel sagt das auch. Wir gucken wie in den Spiegel, wenn wir weggehen, haben wir es vergessen, wie wir aussehen. Das ist mit dem Inneren auch so. Es tut uns unheimlich schwer, uns selbst zu erkennen. Was der andere Falsches macht, das erkennen wir sofort. Das braucht uns keiner auf die Sprünge zu helfen. Deswegen finde ich es immer ganz süß, wenn einer kommt und, oder eigentlich finde ich es nicht süß, und so eine Mängelliste hat, was die Gemeinde alles falsch macht. Ich gehe dann immer davon aus, dass er über seine inneren Mängel noch nicht nachgedacht hat. Der Mensch vergisst sein eigenes Spiegelbild sehr, sehr schnell. Wenn das aber im Äußeren so ist, wie viel mehr dann mit dem Inneren? Noch dazu, dass wir die dunklen Tiefen so gar nicht ans Licht kommen lassen wollen. Wir haben alle unsere dunklen Geheimnisse, wo es uns sehr, sehr peinlich wäre, wenn ein anderes wüsste, was in uns steckt. Und wir geben uns allergrößte Mühe, das zu verstecken. Und es ist doch auch so, dass wir es vor uns selbst auch verstecken wollen. Wir sind Weltmeister des Verdrängens. Weltmeister des Verdrängens. Alle miteinander. Wir versuchen, unser Inneres geheim zu halten und vor den Augen des anderen zu verstecken, gerade so wie die schmutzige Wäsche vor den Augen des Besuchers irgendwo im Schrank verschwindet, wenn er unangemeldet kommt. Da klingelt's und dann sagst du Hallo und dann sagt einer Hallo und dann rennst du als erstes mal und guckst im Wohnzimmer, ob alles in Ordnung ist. Der eine mehr, der andere weniger, aber so gehen wir äußerlich und so sind wir auch innerlich. Wir merken, es ist so. Irgendwie kann jeder für sein Tun schon etwas zur Entschuldigung vorbringen, wenigstens vor sich selbst. Und ich kenne Menschen, die reden sich ihre Entschuldigung so lange ein, bis sie sich selbst glauben. Auch das gibt es. Wissen ganz genau, funktioniert eigentlich nicht, stimmt nicht, was ich behaupte, aber wenn ich es lang genug mir selbst eingeredet habe, dann glaube ich das und dann bin ich sehr überzeugt, wenn ich anderen darüber berichte. Bei seinem nächsten Kommen wird der Herr Jesus das Verborgene, das, was im Finsteren ist, ans Licht bringen, denn Gott ist Licht und alles muss ans Licht. Und da werden die Ratschläge und die Beweggründe der Herzen offenbar werden. Vor seinem Richterstuhl, für die Kinder Gottes Preisrichterstuhl, müssen auch wir alle offenbar werden. Eine Zwischenfrage, die bitte nicht als rhetorische Frage zu verstehen ist, auch wenn sie so klingt. Bist du sicher, dass du dein Herz kennst? Ich bin immer wieder mal erschrocken über das, was bei mir rauskommt. Dann, wenn ich es nicht erwarte. Ich würde darauf nicht wetten. Eines jeden Herz ist unergründlich. Wer mag es erkennen? Das bezeugt uns auch die Schrift. Psalm 64, 6 und 7 möchte ich lesen. Sie stärken sich in bösen Sachen. Sie reden davon, Fallstricke zu verbergen. Sie sagen, wer wird sie sehen? Sie denken Schlechtigkeiten aus. Wir sind fertig. Der Plan ist ausgedacht und das Innere eines jeden und sein Herz ist unergründlich. Hast du dich schon mal richtig um Arbeitskollegen geärgert? Oder um den Autofahrer vor dir? Oder über den Nachbar unter oder über dir? Was sind da für böse Gedanken? Wie schnell sind wir dabei, einen verfluchen zu wollen? Und wir kommen mit unserem Herz gar nicht so zurecht. Da gehen wir hier aus dem Gottesdienst, sind voller Freude und biegen hier auf die Homburger ab und sind voller Hass. Innerhalb von einer Sekunde. Wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes, ruft Mutter Paulus. Und er hat keine andere Lösung wie die eine. Ich danke Christus. Christus ist die Lösung. Und hier ist etwas von Bindung. Da, wo was gelöst wird, muss vorher etwas gebunden sein. Und darum geht es tatsächlich. Es ist notwendig, dass der Mensch sich nicht selbst betrügt, wenn er über sich selbst und sein Handeln nachdenkt. Der Herr Jesus, der das Herz ansieht, es prüft und kennt, weiß ganz genau, was drin ist. Damit wir überhaupt erkennen, wie wir wirklich sind, hat uns der lebendige Gott einen unnachgiebigen Beurteiler und Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens gegeben. Und das ist ziemlich bitter. Das ist sein Wort. Und es gibt deswegen kein Buch in dieser Welt, das mit so einer Hingabe verdreht, verfälscht, verlästert wird, wie Gottes Wort, die Bibel. Da tun sich ganze Generationen auflehnen. Eine Tendenz ist historisch kritisch, die andere regen sich auf. Es muss die Bibel in gerechter Sprache sein. Und da ist nichts mehr von dem Willen Gottes zum Schluss da. Und das geht seit tausenden von Jahren so. Wenn wir meinen, wir wären die Ersten, da sollten wir mal die Auslegung von Rabbinern lesen. Es gibt so jüdische Zeitungen, das ist für mich phänomenal. Da legt ein Rabbiner die Bibel aus. Was er auf keinen Fall macht, ist, dass er diese Schrift auflöst. Aber der argumentiert so um die Wahrheit drumherum, dass du zum Schluss gar nicht mehr weißt, was da steht. Und so machen wir es auch. Also das ganze Thema ist ganz, ganz alt. Auch Menschen, die an Jesus Christus glauben, neigen nur allzu schnell dazu, sich nur noch mit Teilen der Heiligen Schrift, den sogenannten Lieblingsstellen, zu beschäftigen. Doch bedenken wir, alles ist Gottes Wort und nur durch die ganze Schrift erkennen wir auch die ganze Wahrheit. Ja, ich muss mir Gedanken machen darüber, wer hat was, wann, zu wem gesagt, sonst komme ich an vielen Stellen der Schrift nicht hin. Und dennoch gilt uns alles zur Ermahnung, zur Zurechtweisung, aber auch zum Segen und zum Heil. Es tut mir manchmal weh, wenn ich Menschen höre, die sagen, das Alte Testament gilt für uns nicht mehr. Möchte ich gerne sagen, aber liebe Bruder, liebe Schwester, all die Segensverheißungen, die dort stehen, gelten die für mich auch nicht mehr? Welche Armut! Er gibt uns einen zweiten Richter, das ist sein Geist. Er überführt uns von Sünden, von Gerechtigkeit und Gericht. Und jetzt komme ich dahin, wo ich hin möchte. Und zwar von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Unter diese zwei Richter wollen wir uns doch stellen, damit sie uns aufzeigen, was Sünde ist, damit wir erkennen, aus welchen Beweggründen der Mensch handelt. Dann wird uns schnell klar werden, dass Christus nicht nur für unsere bösen Taten sterben musste, für unsere Sünden, sondern dass vielmehr die Einstellung aller Menschen egoistisch, selbstsüchtig und daher gottesfeindlich ist. Das ist die Sünde. Das ist das Ego des Menschen, das Ich. Die Schrift sagt es an vielen Stellen, das Fleisch. Und im Fleisch wohnt die Sünde. Römer 8, Vers 7, ich habe hier mal eine moderne Übersetzung genommen, denn der menschliche Eigenwillen steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Das ist die Sünde. Letzten Endes geht es darum, dass der Mensch sich an Gottes Stelle setzt in seinem Willen. Und den werden wir von alleine nicht los. Das Fleisch kann Gott nicht untertan sein. Es müsste dazu ja seine eigenen Ansprüche aufgeben. Das käme aber einer Selbstaufgabe des Eigenwillen gleich. Und so etwas kann es nie und nimmer tun. Es versucht, sich vielmehr eigenwillig zu behaupten. Und hierzu muss es mit allen Mitteln seine Existenzberechtigung nachweisen. Das heißt aber, sich selbst rechtfertigen. Alle Menschen suchen zutiefst das Ihre. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, sie stehen alle unter der Sünde. steht in Römer 3, 9 bis 11. Und die meiste Not, die wir in unserem Leben haben, ist tatsächlich, dass etwas gegen meine eigenen Vorstellungen, gegen meinen eigenen Willen läuft. Verstehen wir jetzt, warum die Menschen die Botschaft des Apostel Paulus, die er uns sagt, durch den Heiligen Geist getrieben, ablehnt? Weil die Botschaft ist schlicht und einfach die, du musst dich unter den Willen Gottes stellen, um Gott wirklich gefallen zu können. Es geht nicht nur darum, dass deine Schuld und deine Sünde vergeben ist. Es geht darum, dass du Ja sagst zu Gottes Wegen, ohne deinen eigenen Vorteil zu suchen. Viele, viele Menschen wollen gerettet sein, wollen frei sein von ihrer Sünde und wollen tun und lassen, was sie gerade mögen und was sie im Sinn haben. Und die Hauptnot dabei ist, dass das, was Gott ihnen geben will, nämlich innere Gemeinschaft, tiefen Frieden, das Wissen um sein Kommen, um sein Handeln, das Zeichen und Wunder innerlich erleben und auch äußerlich bezeugen können, ist dann nicht möglich, weil der Mensch seinen eigenen Willen sucht. Die größte Not im Leben der Kinder Gottes ist, dass sie von diesem Willen, dem Eigenwillen, nicht loskommen wollen. Loskommen können. Tun sie wohl. Denn dafür ist ja Christus gestorben. Aber will ich das wirklich? Ich zähle nur einige Gedanken auf. Herr Jesus, ich bin dein Kind, ich bin krank, ich möchte mich unter deinen Willen beugen, will drunter bleiben, nicht dagegen rebellieren. Wie hart das doch klingt. Wenn ich es tue, werde ich erleben, was Frieden ist. Ein anderes, viele Schwestern da. Wenn der Wille für mein Leben ist, dass ich alleine bin, weil du gesagt hast, das ist besser, dann stelle ich mich unter deinen Willen, jawohl, ich bin alleine, weil du es willst. Gelobt sei der Herr, Amen. Und du wirst erleben, dass du frei wirst. Frei von dem Hetzen und Jagen, den Richtigen zu finden, aber auch bewahrt wirst von der Enttäuschung, die es mit sich bringt, wenn es nicht der Richtige war. Und wenn du das dann noch tust, was der Apostel Paulus sagt, dass du dich dann besser um Gottes Dinge kümmerst, wenn du alleine bist, dann wirst du feststellen, für eine Partnerschaft hast du eigentlich keine Zeit. Und genauso auch für die Verheirateten. Wenn es nicht mehr um meinen Willen geht, sondern um den Willen Gottes geht, dann ist es tatsächlich so, als wäre ich nicht verheiratet. Ich habe nur zusätzlich zu den Unverheirateten noch eine Spannung mehr. Ich habe noch die Verantwortung für Familie. Aber letzten Endes heißt es doch, mein Wille gehört meinem Gott. Wir singen sogar. Das hat nichts mehr mit den Sünden zu tun, sondern dieser Kampf in mir hat etwas mit der Sünde zu tun, die mein Ich, mein Ego an Gottes Stelle setzt. So war der Mensch nicht gedacht. Und er soll wieder so werden, wie er gedacht war. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Das Wunderbarste am Paradies waren doch nicht die tollen Früchte und die schönen Bäume und die klare Luft, wie uns manchmal so das suggeriert wird, dass sie alle ins Paradies wollen und dann machen sie den Mund auf und fällt ihnen gebratene Taube in den Mund. Das ist doch nicht Paradies. Oder die Vorstellung des Islams, dass da ein Haufen Jungfrauen rumhüppen. Das ist doch nicht Paradies, das ist doch nur Stress. Paradies ist die innige Beziehung und Gott geht im Garten spazieren und der Mensch geht mit. Die innige Beziehung. Und Gott ruft, Adam, wo bist du? Und Gott redet. Seht, und das, diesen Paradiesenzustand, den dürfen wir heute schon erleben. Und darum geht es im Glaubensleben. Ich glaube nicht, dass wir in unserer Zeit wirklich glücklich werden können, ohne genau dieses Zerbrechen und dass wir tatsächlich unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Denn wenn wir das nicht tun, sind wir wie Blinde und außerhalb des Paradieses. Tun wir das aber, dass wir unseren Willen wirklich dem Willen Gottes unterstellen, dann sind wir heute schon im Paradies. Dann haben wir genau diese enge Beziehung zu Gott. Manche fragen sich, warum weiß denn der so viel? Warum weiß der denn genau das oder das oder das? Das Geheimnis ist, der hat keinen eigenen Willen mehr. Sondern es ist der Wille Gottes, der sein Leben bestimmt. Ich will nicht so tun, als wäre das eine einmalige Entscheidung. Wir werden unser Fleisch nicht los, aber es ist ein Kampf. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir schon wieder im Ich. Wir haben es im Gebetskreis hier, wenn wir uns freitagsabends treffen, haben wir hier einen Gebetskreis und da beten wir oft die Stiftshütte durch. Was meine ich damit? Als erstes kommt man in den Vorhof, da bringt man Gott all seine Sorgen. Als nächstes geht man ins Heiligtum, da bringt man all die Sorgen der anderen, all die Nöte der anderen vor Gott. Und dann gehen wir ins Allerheiligste und dort loben wir und beten Gott nur noch an. Und der eine oder andere hat wunderbare innere Erfahrungen machen dürfen. Und ich spreche hier ganz bewusst von Erfahrungen, weil dort in diesem Allerheiligste der absolute Friede ist. Den wir uns suchen. Da ist alles Sehnen zur Ruhe. Für ein paar Sekunden, für eine Minute. Und zupp, bist du aus dem Allerheiligsten wieder raus und denkst, was muss ich morgen kochen? Oder wieso atmet der so laut neben mir? Und schon bist du wieder weg. Das heißt, wir können es nicht festhalten, sondern wir dürfen darum kämpfen. Und damit wir überhaupt in der Lage sind, frei sind zu kämpfen, dafür ist Christus gestorben. Das ist wie wenn du in einem Netz einer Spinne zappelst, kannst dich ja irgendwann nicht mehr bewegen. Und wenn du frei geworden bist von den Spinnweben, dann kannst du wieder kämpfen. Und je mehr ich mich auf Christus konzentriere, desto öfter gewinne ich diesen Kampf. Bist du frustriert? Bist du resigniert? Bist du schwach? Bist du kraftlos? Sagst du, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr? Dann lade ich dich ein, die Freiheit in Jesus Christus anzunehmen und zu sagen, dein Wille ist richtig. Und ich möchte mich unter diesen Willen stellen. Ganz bewusst. Denn diesen Schritt, den müssen wir tatsächlich tun. Christus hat uns zur Freiheit berufen, aber die Freiheit müssen wir annehmen. Er tut es nicht ohne uns. Und er tut es nicht automatisch. Vollendet werden wir, wenn er wiederkommt und wir einen neuen Leib bekommen. Da ist die Sünde dann nicht mehr in uns. Aber freigemacht von der Sünde, dass wir heute nicht mehr sündigen müssen, das hat er schon heute. Verstehen wir jetzt, wenn ich das so deutlich sage, warum die Menschen so einen Hals auf den Paulus gehabt haben? Die frommen Juden? Die Galater? Denen war das zu schwer. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Gesetz wieder gesucht. Gesetz ist nichts anderes wie Selbsterlösung. Ich halte 613 Gesetze und dann bin ich vor Gott gerecht. Das ist Gesetz. Die Christenheit kommt mit ein bisschen weniger aus. Aber letzten Endes genau dasselbe. Willst du glücklich werden als Kind Gottes? Es gibt nur einen Weg, wirklich frei und glücklich zu werden, zum inneren Frieden zu kommen. Wir sagen ja Glück, was auch immer das alles sein mag, ich möchte es mit innerem Frieden, mit innerer Ruhe, mit innerer Gelassenheit übersetzen. Ich kann bettelarm sein, aber glücklich sein, weil ich inneren Frieden habe. Ich kann stinkereich sein und mich umbringen, weil das Leben für mich keinen Sinn mehr macht. Es geht hier drum. Der Kampf geht immer um unser Herz, um unser Willen. Dein Wille oder Gottes Wille ist die Entscheidung über Frieden und Zufriedenheit oder Hetzen und Jagen. Die Korinther haben einen anderen Ausweich gehabt. Die haben gesagt, wir haben einen Haufen Gaben. Die einen Gesetz, die andere Gaben. Die Dritten haben die große Freiheit, alles ist erlaubt, betont. Die Vierten haben gesagt, oh, Erkenntnis ist das Wichtigste. Also alles, was wir heute auch kennen, gab es damals auch schon. Nichts Neues unter der Sonne. Es geht immer um das eine Wesentliche. Ist der Wille Gottes in meinem Leben höher wie mein eigener Wille? Mein Wille oder Gottes Wille? Wer sitzt auf dem Thron? Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, dass wir frei werden von der Bindung des eigenen Ichs. Die große Frage in meinem und deinem Leben ist, will ich das überhaupt? Ich sage dir, du wirst nur das Glück im Glauben finden, wenn du deinen Willen unter den Willen Gottes legst. Sonst wirst du in diesem Leben, trotz dass du gläubig bist, nicht glücklich werden. Du wirst niemals zufrieden sein. Du wirst immer den Eindruck haben, es fehlt was. Und dann geht es dir so wie vielen, vielen anderen. Die rennen von einer Konferenz zur anderen. Die reden von einer Versammlung zur anderen. Die rennen von einem Heilsprediger zum anderen. Und werden nie satt. Weil sie nie bereit sind, ihr eigenes Ich dem Ich Gottes unterzustellen. Ist aber Gott in uns? Und sitzt er auf dem Thron? Wer mag gegen uns sein? Amen.